Beide öffneten nun ihre Rucksäcke und holten die alpine Ausrüstung hervor. Fanny half Niemans beim Anlegen der Bergsteigermontur. Schließlich trat sie einen Schritt zurück, wie eine Modeschöpferin, die ihr Modell betrachtet. »Sehr professionell«, sagte sie lächelnd und ergriff eine Stirnlampe, die aus Riemen, einem Batteriekasten und einer Leuchte mit verstellbarem Reflektor bestand. Im Spiegel des Reflektors sah Niemans sein eigenes Bild. Mit Kapuze, Helm, Gurten und zackenbewehrten Stiefeln kam er sich vor wie ein futuristischer Yeti. Während Fanny die Lampe an seinem Helm befestigte, erklärte sie, »Das ist eine Acetylenlampe. Sie funktioniert mit Carbid. Ich zeig's Ihnen, wenn es soweit ist.« Sie schaute ihm in die Augen und sagte in ernstem Ton, »Gletscher sind eine Welt für sich, Herr Kommissar. Vergessen Sie Ihre Reflexe, Ihre gewohnten Verhaltens- und Denkweisen. Misstrauen Sie allem, den Lichtverhältnissen, dem Aussehen der Wand. Dort unten in der Spalte ist alles überwältigend, aber alles kann eine Falle sein. Das ist kein Eis, wie Sie es kennen, sondern derart komprimiert, dass es härter ist als Beton. Und doch kann sich unter einer Eisschicht von wenigen Millimetern ein Wasserloch verbergen. Also halten Sie sich ausschließlich an meine Anweisungen. Wir werden hier absteigen. Ein Stück weiter unten gibt es eine Art Stufe, die längs der Wand verläuft. Das ist einfacher. Ich gehe zuerst und bringe Haken an. Die Luftblasen, die dabei freigesetzt werden, verursachen einen riesigen Riss, mehrere Dutzend Meter lang. Dieser Spalt kann senkrecht oder waagrecht verlaufen. Und Sie müssen sich von der Wand fernhalten. Das veranstaltet einen Höllenlärm, der Eisblöcke, Stalaktiten losreißen kann. Sie müssen also Ihre Augen überall haben, Herr Kommissar. Wir werden jeden Begriff von Zeit und Entfernung verlieren. Unser einziger Anhaltspunkt ist das Seil. Haben Sie verstanden? Ja? Ist das alles? Fanny musterte den wolkenschweren Himmel. Ich habe mich nur wegen des Sturms auf diese Expedition eingelassen. Wenn die Wolken sich verziehen und die Sonne hervorkommt, müssen wir sofort wieder aufsteigen. Warum? Weil der Abschmelzprozess sich dann ungeheuer beschleunigt. Dann kommen Sturzbäche von Schmelzwasser von den Wänden herunter und fallen uns auf den Kopf. Das Wasser hat nie mehr als 2 Grad, während wir von der Anstrengung erhitzt sind. Das ist der erste Schock und schon dabei kann uns das Herz stehen bleiben. Wenn wir das aber überleben, greift der Kälteschock bald auf den gesamten Körper über und macht uns endgültig fertig. Innerhalb weniger Minuten sind wir erstarrt und hängen bewegungsunfähig im Seil. Also, sobald der Himmel aufklart, steigen wir so schnell wie möglich auf. Das heißt also, dass der Mörder ebenfalls einen Sturm brauchte, um in die Spalte abzusteigen. Sturm oder Dunkelheit? Bei seinen meteorologischen Nachforschungen hatte Niemans erfahren, dass am Samstag kaum eine Wolke den Sonnenschein getrübt hatte. Falls der Mörder tatsächlich mit seinem Opfer im Gletschereis gewesen war, dann bedeutete dies, dass er den Einbruch der Nacht abgewartet hatte. Aber warum hatte er solche Umstände auf sich genommen? Und warum war er anschließend mit der Leiche ins Tal zurückgekehrt? Niemans marschierte schwerfällig bis an den Rand des Abgrunds und warf einen Blick in die Tiefe. 5 Meter tiefer wölbten sich die Wände aufeinander zu, bis sie sich beinahe berührten. Fanny trat zu ihm. »Der Gletscherfluss verläuft unterhalb dieser Ritze, und deshalb ist die Spalte nach diesem Engpass sehr viel weiter. Unten fließt das Wasser an den Wänden entlang und erodiert sie. Durch diese Ritze müssen wir hindurch.